begrüßen alle Kryptologen zur Folge 111 von CaptainIt's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 4. November von Farid Meshbahi und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir darüber, ob man E-Mails signieren und verschlüsseln soll. Guten Abend, Farid.
Ja, guten Abend, Ralf. Grüß dich.
Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Also wir sind ja ein Community-Podcast und du bist ein weiteres Mitglied der Community, die mit mir zusammen aufnimmt. Aber du bist selbst auch Podcaster, Farid.
Richtig. Ja, ich habe mit einem guten Freund zusammen einen Podcast, der nennt sich Das Duumvirat. Und das machen wir jetzt schon seit etwas mehr als 7 Jahren. Und bewegen uns aber überwiegend in diesem ganzen Apple-Kosmos. Ja, Schauen aber immer öfters über den Tellerrand. Und ich arbeite schon parallel seit Jahren mit FreeBSD. Und deswegen unterhalten wir uns hier und da auch immer mal über solche Themen. Aber wir haben seit letztens halt einen guten Freund kennengelernt, den Christoph, der quasi sich von der Apple-Welt abgewendet hat und sich jetzt mit Linux beschäftigt. Und den haben wir jetzt auch dazu geholt. Also wir sind demnächst nicht mehr ein Duumvirat, sondern ein Triumvirat sozusagen und unterhalten uns dann quasi über Unix-Betriebssysteme. Unixe, kann man das so sagen?
Unixoide Systeme.
Unixoide Systeme, okay.
Genau. Ja, schön. Kannst du den Podcast-Link mal in die Shownotes mit reinnehmen, falls da jemand mal reinhören möchte von unseren Hörern?
Ja, klar.
Jo, wunderbar. Thema E-Mail-Verschlüsselung. Auslöser war das Video, was die Leo vor, ich glaube, 2 Wochen war das, produziert hat. Da gab es rege Diskussionen darüber, was man denn da machen kann und ob es zu schwierig ist oder zu einfach und welche Möglichkeiten es gibt. Da gab es dann bei uns auf den Kanälen und in den Kommentaren gab es da viele Meldungen dazu. Und Farid, du warst auch daran beteiligt oder hast es zumindest mitbekommen und dann bist du, glaube ich, auf mich zugekommen und hast gesagt, ja, machen wir doch mal eine Podcast-Folge darüber.
Ja, ich habe das angeboten, weil, was ich so gesehen hatte in den Kommentaren, dass da sehr viel, ja, unterschiedliches Wissen vorliegt. Ja, und ich hatte mich mal mit dem Thema mal selbst mal beschäftigt und hatte auch mal einen Selbstversuch gestartet, ob das überhaupt was bringt. Ja, ob man, was es bringt, tatsächlich Mails zu verschlüsseln oder halt auch zu signieren, also zu unterschreiben. Bekommt das der Empfänger überhaupt mit? Also wenn es um das Unterschreiben geht und wie viele Leute kommen nachher auch zusammen, mit denen man quasi auf diese Art und Weise dann auch seine Mails austauscht. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema schon seit langer Zeit mal beschäftigt und habe gesagt, oh, das bietet sich an, vielleicht darüber mal eine Podcast-Folge zu machen. Wir hatten darüber auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht bei uns in Duumvirat und kennen auch eine Rechtsanwältin, das ist die Carola Sieling, die sich spezialisiert hat auf das IT-Recht und mit der zusammen hatten wir auch mal eine Podcast-Folge dahingehend mal aufgenommen, insbesondere wo die Vor- und Nachteile liegen, also nicht nur dort, wo die Vor- und Nachteile liegen, aber insbesondere, wenn man jetzt etwas tiefer einsteigt, wie funktioniert denn das eigentlich mit dem Vertrauen? Ja, wie funktioniert das eigentlich, dass man Schlüssel austauscht und auch den Leuten vertraut, von denen man einen Schlüssel bekommen hat? Und welche Instanzen spielen da eigentlich eine Rolle? Und deswegen kann ich etwas dazu sagen. Also ich bin jetzt nicht der Experte dahingehend, aber es sind einfach Erfahrungen, die ich sammeln konnte. Und ich habe mir gedacht, es bietet sich dann halt an, man mit Leo und halt auch mit dir, Ralf, zusammen eine Podcast-Folge aufzunehmen.
Ich habe mit Leo zusammen sogar schon Veranstaltungen gemacht zum Thema E-Mail signieren beim hiesigen Computerschulungsanbieter. Das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her und ich habe dann auch selbst lange Zeit PGP oder GPG zur Verschlüsselung verwendet und irgendwann habe ich es dann wieder aufgehört, weil ich es dann immer noch zu kompliziert fand. Ich bin überzeugt, du kannst uns dann irgendwann im Laufe dieser Folge das Alice- und Bob-Beispiel mit dem Private- und Public-Key nochmal erklären. Ich stand vorhin auf dem Balkon, da dachte ich, wie ging das nochmal? Du weißt es ja gar nicht mehr genau. Aber, ja, also die Folge ist so aufgebaut, dass ich erstmal rumrente, warum das alles nichts taugt, und dann kommt Farid und erklärt, warum das doch was taugt.
Farid erklärt die Welt. Okay.
Genau. Ja, gut. Also ich bin ja der Meinung, dass E-Mail signieren und verschlüsseln durchaus sinnvoll ist. Also die Frage vom Anfang, ob man das machen sollte, die kann man natürlich ganz klar mit Ja beantworten. Die Frage ist halt nur, wie. Ich denke, in der breiten Öffentlichkeit hat sich das Signieren und Verschlüsseln nicht durchgesetzt, weil es zu kompliziert ist. Siehst du das auch so, Farid?
Ja, absolut. Da bin ich bei euch, bei dir. Absolut richtig. Das zeigen auch meine Erfahrungen halt. Na, also es ist einfach, das kommt einfach nicht an. Und es fehlt aber auch, was ich so festgestellt habe, an das notwendige Wissen dazu. Also die meisten Mail-Benutzer, die ich kenne, wissen gar nicht, was da eigentlich genau passiert. Man nutzt das Medium Mail, um quasi Nachrichten auszutauschen und vielleicht noch den ein oder anderen Dateianhang. Und das war's. Was aber dann genau passiert, das ist ganz, ganz vielen überhaupt nicht bewusst. Insbesondere deswegen auch, oder den Punkt, dass quasi jede Mail eine Postkarte ist. Ja, und so eine Mail durchläuft auch gegebenenfalls, das hängt von der Entfernung ab, verschiedene Knotenpunkte. Gut, wir kennen immer noch die Transportverschlüsselung, aber irgendwann mal landet eine Mail auf einem Server. Und zwar unverschlüsselt, wenn sie halt nicht verschlüsselt wurde. Und wir wissen, dass auch jede Mail eine Datei ist, in den meisten Fällen eine normale Textdatei. Und jeder Administrator hat eigentlich die Möglichkeit, dann quasi mit einfachen Suchmöglichkeiten Mails zu durchsuchen nach Schlagwörtern. Also ich habe das selber mal ausprobiert, das geht ganz gut. Ich habe einfach mal Mails, so einen Testserver mal durchlaufen lassen und nach dem Schlagwort Passwort gesucht. Und da poppen sofort sämtliche Textdateien in Form von Mails auf, wo das Schlagwort denn so vorkommt. Und so kann sich eigentlich jeder Administrator daran bereichern. Ja, das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel.
Ja, also ich finde ja, dass die Möglichkeit zu signieren und zu verschlüsseln sollte eigentlich Grundbestandteil jeder E-Mail-Anwendung sein. Also man kann das natürlich als Opt-in oder als Opt-out anbieten. Wichtig ist einfach, dass die Anwenderinnen da nicht viel konfigurieren müssen. Also da sind wir wieder bei der Einfachheit bzw. Kompliziertheit. Und E-Mail-Anwendungen sollten auch verschlüsselte E-Mails annehmen können, ohne das Zutun des Empfängers oder der Empfängerin. Und man sieht auch an der Nutzung von E-Mail-Verschlüsselungen jetzt in der Community, die es ja eigentlich wissen sollte, dass es sicherlich nicht flächendeckend verwendet wird. Also ich würde da eher von einem Bruchteil der Community sprechen, die E-Mails verschlüsselt. Ist das auch deine Erfahrung?
Ja, also es ist wirklich ein kleiner Kreis, die das tatsächlich leben. Halt.
Ja, bevor wir da jetzt näher darauf eingehen, wie das denn so funktioniert, könnten wir ja auch noch mal kurz auf E-Mail als Produkt oder als Protokoll generell schauen. Also ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen, das E-Mail oder die E-Mail-Protokolle, da gab es ja verschiedene im Laufe der Jahrzehnte. Das wurde 1971 entwickelt und hat sich über diese 50 Jahre, die das jetzt schon her ist, in den Grundzügen eigentlich nicht wesentlich weiterentwickelt. Und wichtig ist auch, dass es nie für verschlüsselte Kommunikation ausgelegt war. Weiterer Aspekt, ich sehe eigentlich, dass E-Mail eine Technologie ist, die veraltet ist. Also ich habe hier geschrieben, eine technologische Plage, ja, doch, sehe ich so. Wir haben seit wie vielen Jahren? Seit 10 Jahren mindestens haben wir verschlüsselte Messenger-Systeme, mit denen man eigentlich das Gleiche machen kann wie mit E-Mails, also Texte, Anhänge und noch viel mehr. Und ich empfinde E-Mails als antiquiert. Also von mir aus könnten die auch weg. Was auch noch interessant ist, wenn man sich mal den Anteil der Spam-Mails am gesamten E-Mail-Verkehr weltweit anschaut, dann lagen die 2023 bei rund 50%. 2019 war es interessanterweise mehr, 60%. Und mit knapp 30% kam der Großteil der Spam-Mails aus Russland im Jahr 2023 und nur 3,3% stammten aus Deutschland. Also das waren halt Mails, die klar als Spam erkannt wurden. Nicht mitgezählt sind dabei irgendwelche Bullshit-Mails, also Werbung oder ja, ich habe deine E-Mail gelesen, nein, ich kann morgen nicht, bitteschön, dankeschön, sowas. Das schätze ich dann auch nochmal auf ungefähr 20%. Also man sieht, dass ein Großteil des Netzverkehrs durch völlig überflüssige und unnötige Mails ja, verstopft wird. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Farid. Rate mal, wie viele E-Mails aktuell pro Tag weltweit versendet werden.
Oh.
Also, um es transparent zu machen für die Hörer und Hörerinnen, die Antwort steht natürlich in unserem Skript drin. Ja. Aber hättest du das geschätzt?
Nee, hätte ich nicht. Also ich wäre auch... Ja. Ich wäre schon sehr knapp an die Milliarde oder so gegangen, aber dass das so viel ist, hätte ich nicht vermutet.
Ja, also es sind 350 Milliarden E-Mails pro Tag. Und wenn man jetzt die Zahlen nimmt, da Spam-E-Mails und unnötige E-Mails, die ich vorhin da aufgezählt habe, damit werden dann jeden Tag circa 75%, also 260.000 Milliarden E-Mails für nichts versendet und verbrennen einfach nur Energie. Wie siehst du das? Denkst du, dass E-Mail eine völlig veraltete und überflüssige Technologie ist?
Also veraltet würde ich jetzt nicht sagen. Ja klar, sie kommt jetzt aus den 70er Jahren und oder noch älter oder noch früher, na noch später. Und ich denke aber nicht, dass man das heute noch, dass man das wegdenken kann. Also ich nutze täglich Mail, das Medium Mail im beruflichen Sinne, um auch komplexe Gegebenheiten nochmal in Prosa beschreiben zu können. Also mich würde zum Beispiel diese Textlimitierung hindern, wenn ich jetzt quasi jetzt den gleichen Sachverhalt in einer Message-Nachrichtenart versenden wollte. Und ich halte dann immer noch das Medium Mail, auch wenn es alt ist aus unserer heutigen Sicht, immer noch als sehr, sehr hilfreich. Mhm. Parallel wird noch weiterhin, das kenne ich auch aus dem Berufsleben, also nicht nur im Privaten, auch im Berufsleben, wird auch fleißig gechattet, wenn es mal eben um Kurznachrichten geht, ja, eine Kurzabstimmung oder sowas eine Art. Aber ich denke, dass man an der Mail immer noch da nicht dran vorbeikommt. Ja. Das habe ich jetzt noch festgestellt. Meine Tochter musste sich jetzt mal für eine Praktikumsstelle bewerben. Und da hieß es auch, dass sie jetzt mal das Medium Mail nutzen musste. Das war für sie jetzt auch erstmal relativ fremd, weil sie mit dem Thema noch nie was gemacht hatte. Aber sie musste jetzt hergehen und per Mail quasi eine Kurzbewerbung schreiben. Halt. Mhm. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass das Medium Mail, auch wenn es so alt ist, noch weiterhin bestehen bleibt.
Also ich beobachte bei uns im Büro, dass sich die Kommunikation eigentlich immer mehr von Mail auf Messaging verschiebt. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht Microblogging, also weil du die Textbeschränkung erwähnt hast. Mhm. Also die Textbeschränkung bei Messengern, die sehe ich jetzt eigentlich nicht so. Also bei Microblogging klar. Aber bei Messengern gibt es da eine Textbeschränkung? Ist mir jetzt so gar nicht bewusst. Ich glaube, ein viel wichtigerer Grund ist, beim E-Mail-Protokoll handelt es sich um ein standardisiertes Protokoll. Also entweder du machst Mails, oder? Da musst du dich nicht zwischen Google, GMX, Apple oder sonst was entscheiden. Mail ist Mail. Es ist ein firmenunabhängig oder anbieterunabhängiges Protokoll. Und das ist halt der große Vorteil von E-Mails. Wenn du jetzt sagst, ja, lass uns die E-Mails vergessen, wir nehmen nur noch Messenger, da bist du halt in dem Dilemma, dass es halt, keine Ahnung, 20, 30 verschiedene Messenger gibt und du kannst vom einen nicht in den anderen schreiben. Wenn es da auch ein standardisiertes Protokoll gäbe, dann denke ich mal, dass sich das innerhalb von 5 Jahren sehr massiv vom E-Mail auf uniformes Messaging verschieben würde.
Da gebe ich dir recht. Und ich denke auch, dass die Protokolle heute, was die Messenger einsetzen, auch wesentlich robuster sind als das klassische Mail-Protokoll.
Ja, ich meine, du hast sowas wie Verschlüsselung hast du eingebaut. Das ist von Anfang an mitgedacht worden. Also eben, nicht bei allen, aber jetzt bei Sachen wie Signal, Threema, Matrix oder so.
Ne? Ja. Genau.
Ja, jetzt ist mein Schimpf- und Jammerteil eigentlich durch. Und wir können mal zum Erklärteil kommen oder zu dem, was Farid vorbereitet hat. Farid, warum sollte man seine Mails signieren und oder verschlüsseln?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist aus dem Aspekt heraus, dass man seine Privatsphäre aufrechterhalten sollte. Wenn man heute ja einen analogen Brief schreibt und den Brief in den Briefumschlag schlägt und auch den Briefumschlag zuklebt, dann geht man ja davon aus, dass keiner den Brief öffnet und halt auch den Brief nachher liest. Analog sollte man genauso vorgehen, also jetzt bei der Mailverschlüsselung. Und wenn man die Möglichkeit hat, entsprechend auch eine Mail zu verschlüsseln, dass also ein Dritter nicht die Möglichkeit hat, den Text zu lesen, dann haben wir das schon mal erreicht. Mit dem Signieren, das ist noch, hat jetzt weniger was mit dem Verschlüsseln zu tun. Die Nachricht ist als solches noch, ist weiterhin lesbar, auch den Dritten, den sogenannten Dritten in der Mitte. Aber der Empfänger kann zumindest festhalten, dass die Mail tatsächlich von demjenigen kommt, von dem er ausgeht, dass das auch derjenige ist. Halt. Weil es da halt Mechanismen gibt, die das entsprechend dem Empfänger dann auch so vorhält. Von daher finde ich das auch schon mal eine wichtige Funktion dahingehend. Also Privatsphäre ist ein ganz wichtiger Aspekt. Na, insbesondere, wenn man wirklich die Privatsphäre halten muss. Es gibt ja, Situationen weltweit, wo man halt verschlüsselt aus sich austauschen muss. Und insbesondere dort ist es dann auch wichtig, dass man, wenn man das Medium Mail einsetzt, dann, dass es auch dann entsprechend konform verschlüsselt wird.
Ich finde, man sollte auch, wenn man sich dafür entscheidet, die Kommunikation, also E-Mails zu verschlüsseln, dann sollte man auch nicht unterscheiden, ob man jetzt gerade die Bombenbauanleitung per Mail verschickt, was wir ja jeden Tag machen, gell, Farid? Mhm. Oder ob man jetzt den Einkaufszettel per Mail verschickt, weil wer will da die Grenzlinie ziehen? Entweder verschlüssel ich alles oder gar nichts.
Das ist richtig. Also da sollte man jetzt nicht auf den Inhalt schauen. Das ist einfach ein Recht, was jeder hat oder haben sollte.
Genau. Magst du, bevor wir jetzt auf die verschiedenen Möglichkeiten kommen, kurz erklären, wie das so funktioniert mit der Verschlüsselung, also privater Schlüssel, öffentlicher Schlüssel?
Ja, das ist eigentlich, du sprichst diese asynchrone Verschlüsselung an. Das ist eigentlich ein Riesenvorteil zur synchronen Verschlüsselung. Das heißt, man spricht ja immer gerne vom Schlüssel als Bildnis, um halt etwas zu verbergen. Ja? Und bei dem Verbergen, wenn man von der synchronen Verschlüsselung spricht, hat man nur einen Schlüssel, der das Schloss öffnet und quasi, also mit dem ich etwas verschließen kann und mit dem ich auch wieder was öffnen kann. Und das hat schon in der Historie immer zu Problemen geführt, weil dieser Schlüssel oftmals halt auch gekapert wurde, mit abgehört wurde, um nachher auch an solchen verschlüsselten Informationen zu kommen. Die asymmetrische Verschlüsselung, die man dann entwickelt hat, basiert auf einem Zweischlüsselverfahren. Das heißt, ich habe einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Beide Schlüssel gehören aber zusammen, sind miteinander verheiratet. Und wenn ich jetzt also jemanden bitte, dass er seine Nachrichten an mich verschlüsselt, dann muss ich den sogenannten öffentlichen Schlüssel ihm zur Verfügung stellen. Und das kann ich sowohl im heutigen Sinne publizieren, also im Internet publizieren, wo auch immer. Es gibt da sogenannte, entweder auf meiner eigenen Webseite, es gibt auch so Verzeichnisdienste, wo man seinen öffentlichen Schlüssel zur Verfügung stellen oder ablegen kann. Das heißt, es ist völlig wurscht, auch der berühmte dritte Mann, der Mann in der Mitte, der kann ruhig diesen öffentlichen Schlüssel bekommen und kann damit aber erstmal auch nur Nachrichten an mich verschlüsseln. Das andersrum gilt es auch, dass ich den öffentlichen Schlüssel von meinem Partner bekomme, also von meiner Partnerin oder von meinem Partner, mit dem ich quasi kommuniziere. Und so kann auch nur in dem Fall verschlüsselt werden und nur mithilfe meines privaten Schlüssels, der zu meinem öffentlichen Schlüssel gehört, kann ich die Nachricht entschlüsseln. Und dieser private Schlüssel darf oder sollte niemals aus den Händen gegeben werden.
Also machen wir doch mal ein praktisches Beispiel mit Ralf und Farid. Also Ralf hat jetzt so ein Schlüsselpaar, den privaten, den er niemals rausgibt, und den öffentlichen, der für alle Welt zugänglich ist.
Genau.
Und wenn ich jetzt eine E-Mail an den Farid schreibe, dann wird diese E-Mail mit welchem Schlüssel verschlüsselt?
Mit meinem öffentlichen Schlüssel.
Genau. Also
das ist so ein Kreuzaustausch
quasi. Genau. Also ich weiß, dass der Farid auch privaten und öffentlichen Schlüssel hat. Sein öffentlicher Schlüssel ist zugänglich. Wenn ich eine E-Mail schreibe, verschlüssele ich die mit Farids öffentlichem Schlüssel. Okay. Wenn der Farid jetzt diese E-Mail enthält, dann wird diese E-Mail mit seinem privaten Schlüssel, den sonst niemand kennt, aufgeschlossen. Korrekt?
Richtig. Absolut richtig.
Wenn irgendjemand diese E-Mail abfängt, die mit Farids öffentlichem Schlüssel verschlüsselt ist, dann kann er die nicht entschlüsseln, weil dieser Man in the Middle eben nicht den privaten Schlüssel von Farid hat.
Richtig.
Ja,
jetzt kann ich mich natürlich auch wieder erinnern. Ne? Ja. Andersrum natürlich auch. Ne? Möchtest du eine verschlüsselte Nachricht erhalten, dann muss ich deinen öffentlichen Schlüssel haben. Und den, ich verschlüssel dann die Mail an dich mit deinem öffentlichen Schlüssel und nur du mit deinem privaten Schlüssel kannst dann die Nachricht wieder entschlüsseln.
Ja. Und das Schöne an dem asynchronen Verfahren ist halt, man muss nicht den einen Schlüssel hin und her transportieren.
Richtig, ja. Genau.
Das ist, glaube ich, der Hauptvorteil.
Absolut. Also dieses Abfangen der Nachricht bringt den Man in the Middle gar nichts, weil er einfach nicht im Besitz der privaten Schlüssel ist.
Mhm. Und jetzt gibt es verschiedene Protokolle, die da verwendet werden können.
Ja, das ist leider die Krux an der ganzen Angelegenheit. Halt. Man hört es vielleicht schon raus, dieses Schlüssel, aber man muss erstmal dieses Grundprinzip verstanden haben, dass wir hier von sogenannten Schlüsseln sprechen, die technisch in irgendeiner Art und Weise die Nachrichten verschlüsseln und wieder entschlüsseln. Halt. Und das jemanden als normalen Anwender erstmal mitzubringen, das ist die erste Hürde im Prinzip. Damit man dieses Grundverständnis erstmal hat. Und diese beiden Protokolle, die es gibt, oder Möglichkeiten, die es gibt, das ist einerseits GNU-PG, was genau dieses mit dieser asymmetrischen Verschlüsselung arbeitet, aber auch genauso gut S-MIME. Das ist die zweite Variante. In beiden Fällen spricht man von einem Zertifikat, also eine Hülle, mit denen quasi diese Schlüssel verpackt sind. Nur der Nachteil bei einem einen, was GNU-PG betrifft, ist halt, dass nicht jedes Mail-Programm das aus dem Stand heraus versteht. Man muss also eine Programmkomponente nachinstallieren auf seinem Rechner, damit das Mail-Programm, was man hat, versteht, mit dieser Verschlüsselungsmethode umzugehen. Das ist die zweite Hürde, die man dem normalen Anwender mitgeben muss. Das heißt, A, für das Verständnis zu haben, was das mit diesen Schlüsseln auf sich hat und dass zum Beispiel dieser private Schlüssel niemals aus den Händen gegeben werden soll und dass es im Prinzip auch nur zwei Dateien sind, was den öffentlichen Schlüssel und den privaten Schlüssel betrifft. Andererseits auch noch zu verstehen, dass ich eine Softwarekomponente installieren muss, damit ich mit GNUPG, also mit dieser Einvariante, quasi meine Mails verschlüsseln und entschlüsseln kann. Die S/MIME-Variante funktioniert nahezu identisch. Ich habe auch wieder meinen öffentlichen Schlüssel und meinen privaten Schlüssel. Beide Schlüsselkomponenten werden aber in einem Zertifikat in eine Hülle gepackt. Und diese S/MIME-Technik, warum auch immer, wird direkt von jedem Mail-Programm verstanden. Und ich bin bis heute noch nicht dahin gekommen, warum das so ist. Also man hat quasi einen Industriestandard geschaffen, diesen sogenannten S/MIME-Standard. Und so gut wie alle Mail-Programm-Entwicklergruppen haben diesen technischen Standard implementiert. Man braucht keine zusätzliche Softwarekomponente zu installieren, damit mein Mail-Programm mit dieser S/MIME-Geschichte umgehen kann. Ja. Und das ist in dem Sinne, weil du es gerade auch schon angesprochen hast, was so diese Hürde bei vielen Anwendern ist, das auch zu kompliziert ist, wird hierbei schon mal genommen. Es ist von Vorteil, wenn ich verstehe, wie das funktioniert, was diese Schlüsselthematik betrifft, also privater Schlüssel und öffentlicher Schlüssel. Aber diese Softwarekomponente zu besorgen und zu installieren, entfällt hier in dem Fall. Und das sogar bei fast allen Betriebssystemen. Das heißt, wenn ich jetzt von Thunderbird ausgehe oder von Apple Mail oder von was auch immer, welchem Mailprogramm, dann ist das so, dass S/MIME sofort verstanden wird, sowohl fürs Smartphone, fürs Tablet als auch für den Standard-PC. Und wie gesagt, bei GNUPG, diese andere Variante, da ist es halt so, wie gesagt, da muss ich selber für Sorge tragen, dass die entsprechenden Softwarekomponenten auch vorliegen. Und da gibt es auch hier noch Hürden, weil zum Beispiel bei Outlook von Microsoft, da gibt es nicht so ohne weiteres Add-ons, so wie es so schön heißt, also die Softwarekomponente, damit ein Outlook auch mit GNUPG verschlüsselten Nachrichten umgehen kann. Mhm. Und beides ist auch leider inkompatibel. Also irgendwas mit GNUPG verschlüssel, kann ein S/MIME-Mailprogramm, also ein Mailprogramm, was mit S/MIME umgeht, diese nicht entschlüsseln.
Also wenn ich jetzt mal so aufs Linux-Umfeld gucke, also ich verwende einen GNOME-Desktop mit Evolution als E-Mail-Programm. Evolution kann von Haus aus sowohl S/MIME als auch GPG, also GNUPG. Aber das ist halt immer noch nicht so, dass man sagt, verschlüssle und der Rest interessiert mich nicht. Ne? Also du musst dann, und das ist auch noch ein Unterschied bei GNUPG, musst du dir halt dieses Schlüsselpaar, öffentlich-privat, musst du dir generieren. Da gibt es ein Programm für, irgendwie GPG Generate oder so. Und dann macht er dir dieses Schlüsselpaar. Also du erzeugst dein Schlüsselpaar selbst auf deinem Rechner. Und muss das dann im E-Mail-Programm bekannt geben, dass du diese Schlüssel verwenden willst. Und bei S/MIME ist es doch so, du brauchst eine externe Certification Authority. Heißt das Authority oder Agency?
Nee, Authority.
Authority, bei die dir dieses S/MIME-Schlüsselpaar ausstellt. Ne? Das ist auch noch ein großer Unterschied.
Ja, das ist der zweite Aspekt mit dem Vertrauen, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das mit der, ich habe das letztens mal bei Thunderbird gesehen, da gebe ich dir recht, da ist schon diese GNUPG-Komponente mit enthalten und S/MIME sowieso schon von vornherein verstanden. Und ich kann aber mir ein S/MIME-Zertifikat nicht so erstellen wie ein Schlüsselpaar unter GNUPG. Aber auch hier hilft Thunderbird zum Beispiel, dass ich dort in den Einstellungen mir ein Schlüsselpaar generieren kann, also diesen öffentlichen und meinen privaten Schlüssel, und mir auch Thunderbird anbietet, eine Mail zu verschlüsseln, sofern auf einem Schlüsselserver der öffentliche Schlüssel vorliegt. Also so wie ich das mal verstanden habe, ist Thunderbird, also in dem Moment, wo ich also eine Mailadresse eingebe für den Empfänger, zum Beispiel an Ralf oder an mich jetzt, an Farid, @trommelspeicher.de, dann würde Thunderbird schauen, ob es einen Schlüssel mit der Domäne trommelspeicher.de gibt. Und dann noch quasi mit der Komponente, die vor dem @-Zeichen steht. Und wenn dann Thunderbird fündig wird und sagt, oh, ich habe sogar jetzt auf diesem Schlüsselverzeichnis einen passenden öffentlichen Schlüssel gefunden, dann würde auch Thunderbird anbieten, die Mail zu verschlüsseln. Also Thunderbird macht das schon relativ einfach, aber man muss immer noch daran denken, ein Schlüsselpaar für sich zu generieren. Mhm. Nein. Also man wird technisch immer, ich sage jetzt mal, anwenderfreundlicher, was diese Verschlüsselung betrifft, um halt genau dieses Thema zu berücksichtigen. Halt. Bei S/MIME ist es so, da kann ich nicht so ohne weiteres auf meinem lokalen PC ein Schlüsselpaar generieren in der Form. Das hat folgenden Hintergrund. Ich kann mir ein Schlüsselpaar generieren, lokal auf meinem Rechner, auch im Namen von Ralf. Also ich kann in deinem Namen oder ich kann mich als Ralf ausgeben. Mhm. Und auch Mails dahingehend auch signieren, also digital unterschreiben. Bei dem Signieren ist es nichts anderes, dass eine Prüfsumme gebaut wird über den gesamten Text und Anhängen, die ich quasi mit der Mail versenden möchte. Und auf der Empfängerseite wird dann nachher die gleiche Prüfsumme errechnet. Und wenn die Prüfsumme identisch ist, wie ich sie mitgegeben habe, dann kann man davon ausgehen, dass die Mail erstmal nicht unterwegs verändert wurde. Ja, das ist eine Funktion darunter. Und das war schon immer ein Problem gewesen bei GNU-PG. Und man hat sich denn dahin erstmal beholfen, dass man sich gegenseitig seine Schlüssel unterschrieben hat. Man spricht auch hier vom Web of Trust.
Das heißt, die berühmten Key-Signing-Partys.
Partys, genau. Ich glaube, dass die es heute gar nicht mehr gibt. Nee. Also ich habe da überhaupt keinen Einblick, ob da noch irgendwelche Veranstaltungen diesbezüglich gemacht wird.
Ja, da hat man sich getroffen, irgendwo in der Halle.
Konspirativ.
Ein paar hundert Leute und alle haben sich gegenseitig ihre Ausweise unter die Nase gehalten und die Echtheit der Schlüssel bestätigt. Ja.
Genau. Also eine Funktion bei GNU-PG ist tatsächlich, dass man einen öffentlichen Schlüssel mit seinem privaten Schlüssel digital unterschreibt und sagt, die Person, die diesen öffentlichen Schlüssel hat, ist auch wirklich die Person, für die es sich ausgibt. Und das war genau innerhalb dieser Partys passiert. Man hatte sich also auf verschiedenen Events getroffen und hat dann gesagt, hier gibt es einen Bereich, wo man halt diese Party starten kann, wo man sich dann gegenseitig, wie gesagt, die öffentlichen Schlüssel unterschrieben hat. Und so konnte es durchaus sein, dass ein öffentlicher Schlüssel mehrere 20, 30 Unterschriften hatten oder auch hunderte von Unterschriften hatte. Ja? Und auch bestimmte Institutionen, hier zum Beispiel die frühere, die Cebit-Messe, ich weiß nicht, ob du die kennst, ich denke schon, ich sage, die gibt es leider nicht mehr. Das ist ja halt die weltgrößte Computermesse gewesen, die einmal in Hannover stattfand.
Cebit, da habe ich mir tagelang in irgendeiner alten Firma die Füße platt gestanden und Produkte angeboten.
Ja. Oje, oje. Nee, auf jeden Fall, der Heise Verlag hatte dort auch einen Stand angeboten gehabt und bot auch dort an, dass der Heise Verlag den öffentlichen Schlüssel unterschrieb. Also von mir zum Beispiel. Und das hatte natürlich auch gleich ein Vertrauensmaß gewonnen. Ja? Also ob ich jetzt 50 Unterschriften von wildfremden Leuten habe oder eine Unterschrift habe von einem Heise Verlag, das ist schon was anderes. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn ich also mehrere Freundinnen innerhalb dieser Unterschriften gefunden habe, dann konnte man auch sagen, ich kenne die Leo, ich kenne den Ralf, die beide haben jetzt den öffentlichen Schlüssel vom Farid unterschrieben, dann habe ich ein gewisses Vertrauenmaß gewonnen gegenüber den öffentlichen Schlüssel vom Farid. Und das ist das Prinzip hinter diesem Web of Trust. Ja, und dieses Web of Trust gibt es beim S/MIME nicht. Hier geht man einen anderen Weg. Es gibt sogenannte Certificate Authorities. Das sind Gesellschaften, die von einer bestimmten Instanz, in der Regel eine Regierung, mit Ritterschlag beschrieben, zum Ritter geschlagen wurde, dass die quasi dann das Mandat bekommen haben, solche Schlüssel in einer gewissen Verpackung zu erstellen.
Ja, sie sind autorisiert, Zertifikate ausstellen zu dürfen.
Richtig, genau. Und das ist technisch im technischen Sinne nichts anderes als dieses Schlüsselpaar, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Auch die Technik dahinter ist fast die gleiche. Aber wie gesagt, das Ganze wird anders verpackt. Und hier unterschreibt diese CA, diese Certificate Authority, dass dieser Schlüssel, der öffentliche Schlüssel, der gerade ausgestellt wurde, auch tatsächlich dieser Person gehört, für die er sich ausgibt. Ja, ich habe also eine Instanz, eine sehr hohe Instanz, diese CA, die A, den Ritterschlag bekommen hat, solche Schlüsselzertifikate ausstellen zu dürfen. Und und das kann man dann entsprechend bei so einer CA machen.
Wenn man Geld auf den Tisch legt.
Wenn man Geld auf den Tisch legt, genau. Der Hintergrund mit dem Geldausgeben liegt wahrscheinlich darin, das haben wir vorhin schon mal kurz erklärt, mit dem Unterschreiben. Ich unterschreibe mit meinem privaten Schlüssel einen öffentlichen Schlüssel. Und das macht auch eine CA im technischen Sinne. Sie unterschreibt mit ihrem privaten Schlüssel den öffentlichen Schlüssel von mir als Beispiel und verpackt das danach in einer gewissen Form. Wenn ich nachher mein Zertifikat habe, also die Hülle mit dem unterschriebenen öffentlichen Schlüssel zusammen mit dem privaten Schlüssel und ich würde jetzt damit eine Mail verschlüsseln oder auch signieren, dann würde der Mail-Empfänger ohne Zutun auf einmal irgendwas feststellen, dass er ein bestimmtes Piktogramm in seinem Mailprogramm vorfindet, wo festgehalten wird, dass diese Mail digital unterschrieben wurde, als Beispiel, und dass diese Unterschrift auch noch echt ist. Und jetzt muss ich den Kreis jetzt schließen. Das klappt nur deswegen, weil alle öffentlichen Schlüssel von diesen Certificate Authorities Instanzen im Betriebssystem schon vorliegen. Das heißt, wenn ich jetzt von einem Windows spreche oder von einem macOS von Apple, dann ist es so, dass in deren Bestand, dass in den Tiefen des Betriebssystems alle sogenannte Root-Zertifikate vorliegen, also die öffentlichen Schlüssel dieser Certificate Authority-Instanzen. Und das lassen sich diese Betriebssystemhersteller auch bezahlen. Das heißt, es ist nicht umsonst, dass ich jetzt als CA auftrete und sage, Microsoft oder Apple, bitte nehmt mein Root-Zertifikat, meinen öffentlichen Schlüssel bei euch auf, damit die ganze Welt dann entsprechend oder alle Anwender dieser Welt prüfen können, ob die Information entsprechend konform ist. Und das ist wahrscheinlich unter anderem ein Grund dafür, dass ich dann halt auch was für mein Zertifikat bezahlen muss. Und das fängt in der Regel, also ich habe dieses Jahr habe ich rund 25 Euro bezahlt. Das Ding ist dann halt ein Jahr gültig. Das heißt, diese Zertifikate werden auch gleich mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum nachher versehen. In dem Fall in der Regel ein Jahr, maximal 3 Jahre. Apple zum Beispiel nimmt keine oder verwertet keine SMIM-Zertifikate, die älter wie 3 Jahre alt sind. Und das ist dann mitunter wahrscheinlich ein Grund, warum das entsprechend mit Kosten versehen ist.
Aber Farid, gibt es denn nicht auch Agenturen, wo man GNU-PG-Schlüssel zertifizieren lassen kann?
Ja, das hat mich auch gewundert. Ich hatte da mal ein bisschen geforscht, was es da gibt, um halt, wie gesagt, diese GNU-PG-Schlüssel digital unterschreiben zu lassen von einer Instanz, wo die Glaubwürdigkeit sehr, sehr hoch ist. Und ich habe mal beim BSI, also bei der Bundesagentur für Sicherheit in der Informationstechnologie, mal geforscht und geguckt. Und die bieten halt auch sehr viel Information zum Thema Verschlüsseln von Mails mit Hilfe von GNU-PG an. Und tatsächlich gibt es eine Agentur, eine Firma, die im Namen des BSIs quasi öffentliche Schlüssel digital unterschreibt. Also genau das Gleiche macht, was wir vorhin über die Signing-Partys besprochen haben. Das ist eigentlich nichts anderes. Die Hürde ist etwas höher, als wenn ich jetzt auf eine Messe gehe und dort meinen Personalausweis vorzeige und sage, Firma Heise, bitte unterschreibt doch bitte meinen öffentlichen Schlüssel. Ihr habt ja meinen Personalausweis, ihr könnt also meine Person quasi auch prüfen. Hier ist es etwas anders. Hier kann man praktisch die digitalen Funktionen des Personalausweises in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie das in der Schweiz ist.
Ganz anders.
Ganz anders, okay. Also ich kann die digitalen Funktionalitäten meines Personalausweises in Deutschland nutzen, um mit einem sprechenden Leisegerät, in dem Fall mit einem Smartphone als Beispiel und die entsprechende App, gegenüber dieser Firma mich legitimieren, um dann auch meinen öffentlichen Schlüssel auch unterschreiben zu lassen. Das läuft auch völlig automatisch ab. Ich lade dann meinen öffentlichen Schlüssel dann bei denen hoch. Zusammen mit der Legitimierung, mit meinem Personalausweis, bekomme ich dann nachher, ich glaube, das hat keine Stunde gedauert, meinen öffentlichen Schlüssel wieder zurück, aber allerdings unterschrieben von dieser Firma, die im Auftrag von dem BSI dann halt quasi die öffentlichen Schlüssel unterschreibt.
Also ich habe jetzt gerade mal kurz auf meine Webpage geguckt, also meine private, also nicht nur GNU/Linux.ch, und da habe ich alle meine öffentlichen Schlüssel hinterlegt und auch, also GNU-PG-Schlüssel, und habe auch auf einen Key-Server verwiesen, der da keys.openpgp.org heißt.
Ja.
Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist ja das Thema mit diesem Schlüsselverzeichnis, was ich vorhin mal kurz angerissen hatte. Man hatte sich ja früh darüber Gedanken gemacht, wie man an diese öffentlichen Schlüssel kommt. Und es gab in der Vergangenheit jede Menge von diesen Schlüsselservern, von diesen Verzeichnisschlüsselservern, wo man seinen öffentlichen Schlüssel ablegen, hochladen konnte. Und jeder andere konnte danach sich darüber dann halt auch bedienen. Das heißt, wenn ich jetzt den Schlüssel von Ralf gesucht habe, dann habe ich als erstes auf so einen Schlüsselserver geguckt, um zu schauen, ob dort der öffentliche Schlüssel vom Ralf vorliegt halt. Und das wurde aber damals dann halt auch relativ, also schnell zweckentfremdet, weil wie gesagt, ich kann auch im Namen, also ich als Farid kann im Namen von Ralf einen Schlüssel generieren und mich als Ralf ausgeben und dann auch noch so diesen öffentlichen Schlüssel, den ich vorhin angelegt habe, auf so einem Schlüsselserver hochladen. Ja, das führte dann dazu, dass dann halt die Person kompromittiert wurde. Viele haben dann nachher sich dann halt dann einerseits einen Spaß erlaubt, um praktisch die eigentlichen Anwender zu verwirren, weil man halt nicht den richtigen öffentlichen Schlüssel heruntergeladen hatte. Und demzufolge sind auch sehr viele Schlüsselserver dann nachher auch abgeklemmt, also abgeschaltet worden, bis auf einen. Das ist der einzige, den ich kenne, der noch live ist. Das ist der Schlüssel, der Key-Server-Schlüssel von OpenPGP. Und die haben eigentlich ein ganz einfaches Vorgehen noch implementiert, dass jeder öffentliche Schlüssel, der hochgeladen wird, der ja quasi zu einer Mailadresse gehört, dass derjenige, der den öffentlichen Schlüssel hochgeladen hat, auch automatisch eine Mail bekommen hat, mit der Bitte zu legitimieren oder zu prüfen, ob das so wahr ist, was da gerade passiert ist. Und man muss dann dort auf einen Link klicken, um zu bestätigen, dass tatsächlich ich derjenige war, als Beispiel, der gerade meinen öffentlichen Schlüssel hochgeladen hat. Und so konnte man schon mal, ich sag mal, zu großem Maße diese Flut von falschen öffentlichen Schlüsseln abklemmen.
Kennst du das Konzept, wie Mastodon das macht? Weil jetzt muss ich mir überlegen, ist das Matrix oder? Nee, Mastodon macht das so. Also Fediverse. Mastodon als ein Beispiel aus dem großen Fediverse. Ich weiß jetzt im Moment nicht den Fachausdruck, aber da ist es so, dass du in deinem Profil, in deinem Mastodon-Profil, kannst du mehrere, ich glaube bis zu 5 Links hinterlegen, die auf Webseiten zeigen, die du kontrollierst. Und auf diesen Webseiten nimmst du dann so einen Rücklink, baust du da ein und damit wird praktisch deine Echtheit bestätigt, weil angenommen wird, dass die Webseiten, auf die du referenzierst, nur von dir kontrolliert werden. Finde ich auch noch interessant, den Ansatz.
Ja, ja, ähnlich ist es, das ist ja fast gleich, ne? Also ich bekomme eine Bestätigungsmail, um nochmal zu bestätigen, dass diese Aktion, also dass ich derjenige bin, der die in der Gewalt bin oder die Gewalt habe, diesen Schlüssel hochzuladen und auch mich entsprechend auch quasi selbst bestätige durch diesen Link, den ich nochmal anklicken muss. Also diese Rückkopplung, darauf wollte ich eigentlich hinaus, diese Rückkopplung, die ist praktisch die gleiche. Ja, einerseits mit diesem Rücklink, von dem du gesprochen hast, wo das mehr oder minder automatisch passiert. Und hier in dem Fall im Prinzip analog überall, also viele nutzen ja diesen Vorgang, wo ich irgendwie, ich sage jetzt mal beim Shop ein neues Konto eröffne, dann werde ich auch erstmal nochmal gebeten, das zu bestätigen, also in der Form einer Rückmail nochmal zu bestätigen, dass ich auch wirklich derjenige bin, der jetzt gerade dieses Konto angelegt hat. Und nichts anderes ist es hierbei auch. Und das ist auch wirklich einer der vertrauenswürdigsten Key-Servern, der jetzt bis jetzt noch so übrig geblieben ist und den ich auch so kenne. Und viele Key-Verwaltungsprogramme, also ich sammle ja quasi die öffentlichen Schlüssel ja von verschiedenen Leuten ja ein, um mit denen ja auch zu korrespondieren. Und dann gibt es ja viele Programme, die halt diese Schlüssel verwalten. Und die bieten es auch immer an, über diesen Schlüsselserver zu prüfen, wenn ich nach bestimmten Schlüsseln suche und so weiter. Also ich brauche nicht über den Weg des Browsers zu gehen, um diesen Schlüsselserver zu besuchen, um da nochmal nach einem bestimmten öffentlichen Schlüssel zu suchen, sondern ich kann das direkt über diese Schlüsselverwaltung machen.
Ja, also nur als Hinweis, in den Shownotes steht auch die komplette E-Mail-Antwort, die Farid vom BSI bekommen hat. Also wo dann eben auf diese Firma Governicus verwiesen wird, die halt, ist das denn jetzt der Volksschlüssel, die Volksverschlüsselung?
Nein. Also Governicus, das ist der Name dieser Firma, die im Auftrag des BSIs öffentliche Schlüssel signiert. Und im einfachsten Fall, wenn man einen digitalen Personal, also einen Personalausweis hat, der diese digitalen Funktionen freigeschaltet hat. Ja, ich meine, das ist jetzt mittlerweile ein Muss. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ältere Personalausweise, da konnte man sich noch aussuchen, ob man diese Funktion freischalten möchte, ja oder nein. Und also wie gesagt, bei den Personalausweisen, wo man das freigeschaltet hat, da kann man halt diese Funktion des Personalausweises, des elektronischen Personalausweises in Deutschland nutzen. Und Governicus ist, wie gesagt, der Name dieser Firma. Volksverschlüsselung ist was anderes. Die Volksverschlüsselung geht nicht den Weg, die Schlüssel über das GNU-PG-Format zu verwenden, sondern die Volksverschlüsselung erstellt SMIME-Zertifikate. Mhm. Das heißt, diese Volksverschlüsselung ist eine Certificate Authority-Instanz, also über genau diese Instanzen, über die wir gerade gesprochen haben. Und erstellt auch SMIME-Zertifikate. Und hier ist es so, dass auch über die Personalausweisfunktion die Person quasi überprüft wird. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt ein SMIME-Zertifikat haben möchte, dann kann ich über die Software der Volksverschlüsselung, die ich bei mir auf meinem Rechner installieren muss und die es leider auch nur für Windows gibt, werden verschiedene Sachen berücksichtigt. Unter anderem werde ich geführt, dieses Schlüsselpaar zu generieren. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, über den elektronischen Personalausweis mich auch als Person zu legitimieren, zu prüfen zu lassen quasi. Das ist das zweite. Und das dritte ist, und das ist leider wieder so ein Nachteil, dass das Root-Zertifikat auf meinem Rechner installiert wird, weil der öffentliche Schlüssel, in Klammern Root-Zertifikat, der Volksverschlüsselung, ist natürlich nicht überall bei jedem Betriebssystem dabei. Also nicht bei Microsoft, bei Windows, auch nicht bei Apple für macOS und so weiter. Das heißt, ich muss hier im Nachgang auf meinem Rechner dieses Root-Zertifikat installieren und das erfolgt auch über diese Software von denen. Das ist aber auch wiederum ein Nachteil. Ja, das ist vielleicht vorhin nicht ganz so rübergekommen, weil wenn dieser öffentliche Schlüssel, dieser CA, also dieser Certificate Authority fehlt, dann bekommt der Empfänger einen Hinweis in sein Mailprogramm, dass was mit dieser Mail, die vielleicht eine digitale Signatur beinhaltet, nicht ganz konform ist. Weil, wie gesagt, im Betriebssystem selber dieser öffentliche Schlüssel fehlt. Somit kann das Mailprogramm nicht prüfen, ob die Signatur richtig ist, also zumindest das Zertifikat nicht richtig ist. Das heißt, der normale Anwender wird mit einer Meldung konfrontiert, die er erstmal gar nicht deuten kann. Und die würde er erst dann wegbekommen, wenn er auch bei sich auf seinem Rechner oder auf seinem Endgerät zum Betriebssystem dieses Root-Zertifikat installieren würde, was wiederum eine technische Hürde darstellt.
Ja.
Ja, und das ist dann wieder halt die Krux an dieser Angelegenheit. Das ist eine gute, ich meine, das war was mit dem Fraunhofer-Institut. Das Fraunhofer-Institut hat damals, ich meine, das war 2015, 17 herum, in einer Kooperation der Telekom, haben die das Projekt aus dem Boden gestampft, um einfach das Thema Mailverschlüsselung ja, einfacher anzubieten. Ja, aber ein guter Ansatz, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch existieren.
Ja, damit sind wir eigentlich durch mit dem Thema. Aber irgendwie ist das noch unrund. Also wollen wir denn noch Empfehlungen abgeben, was man denn jetzt machen soll? Farid, ja, was soll man denn jetzt machen?
Ja, also die erste Hürde, da muss man leider drüber weg. Ja, also das heißt, das Verständnis zu bekommen, was es da mit dieser Verschlüsselung auf sich hat und warum ich das machen muss. Ja, das ist dieses Grundverständnis zu sagen, jede Mail ist eigentlich eine Postkarte. Und wenn man dann sofort versteht, was das bedeutet, dann kommt man schon an das Interesse heran zu sagen, oh, dann wäre es auch sinnvoll, dass ich die Mails irgendwie unleserlich mache, also in einer Form verschlüssel, sodass es andere, dass der Man in the Middle keine Möglichkeiten hat, die Mail zu lesen halt. Und die zweite Hürde ist dann halt zu verstehen, wo die Vor- und Nachteile bei GNU-PG bzw. bei WiseMime liegen. Und viele verstehen so sofort, S-MIME ist eigentlich das Bessere. Es macht zwar technisch das Gleiche, aber es ist so verpackt und wird technisch besser verstanden, dass ich da ohne viel Zutun sofort loslegen kann. Die Hürde dabei ist halt, ich muss was dafür bezahlen. Einmal im Jahr. Ja, und das ist dann wiederum so eine Sache, wo viele sagen, ach nee, das ist es mir nicht wert.
Mhm. Ja.
Und ansonsten, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will oder das Interesse weiterhin aufrechterhalten möchte, der kann sich dann mal bei so einer Certificate Authority dann einfach mal so eine S-MIME bestellen halt. Ja. Hier gibt es aber noch zwei Sachen, die man noch berücksichtigen muss, weil das ist auch hochgekommen, als Leo den Film, das Video veröffentlicht hatte. Wir haben ja vorhin gesagt, dass dieser private Schlüssel ja niemals aus den Händen gegeben werden soll. Ja? Und das bezieht sich dann auch bei der Schlüsselgenerierung, also sowohl für den privaten als auch bei dem öffentlichen Schlüssel, die ja zusammengehören. Und wenn ich dann so kostenfreie CAs, wenn ich mich an kostenfreie CAs wende, dann wird oftmals auf deren Seite das Schlüsselpaar generiert. Und dann weiß man sofort, wenn man das so im Groben jetzt verstanden hat, worum es geht, wie kann das denn sein, dass ich jetzt das Schlüsselpaar bei denen generiere? Dann haben die doch auch sofort meinen privaten Schlüssel.
Mhm.
Das ist so.
Da aber wie machen das so denn viel, die anderen?
Da können die das noch so viel versprechen.
Ja, aber die anderen CAs, wie machen die das, dass der private Schlüssel... Aha, dann lädst du dir für den was runter und dann wird bei dir lokal das Schlüsselpaar generiert. Ist es so?
Ja, ich kann bei mir das Schlüsselpaar generieren. Ja. Und also lokal auf meinem Rechner. Ohne Zutun von irgendwelchen weiteren Softwareprodukten. Das wird mit einer Software generiert, die schon beim Lieferumfang zum Betriebssystem dazugehört. Und ich kann mein Schlüsselpaar generieren. Und ich kann mit Hilfe des privaten Schlüssels einen Antrag stellen. Das ist auch nochmal eine Datei. Das ist quasi schon mal ein öffentlicher Schlüssel, den ich dann quasi dieser Certificate Authority hochlade. Mhm. Die nimmt das dann entgegen und unterschreibt das Ganze nur noch und schickt mir das verpackt wieder zurück. Und also, dann habe ich den unterschriebenen, signierten Anteil von meinem Zertifikat, also von meinem S-MIME-Zertifikat, packe dann da drin eigentlich nur noch meinen privaten Schlüssel hinein und dann habe ich das komplette Paar fertig.
Also generierst du dann lokal ein GPG-Schlüsselpaar oder ein S-MIME-Schlüsselpaar?
Ein S-MIME-Paar.
Ah, okay.
Die Verpackung, darauf kommt es an. Ja, das ist das Problem dabei. Deswegen sind auch beide Sachen untereinander inkompatibel. Also jetzt im Vergleich zu GNU-PG. Also GNU-PG zu S-MIME sind von der Verpackung her inkompatibel, obwohl sie technisch im Inneren das Gleiche verwenden. Mhm. Also eine RSA-Verschlüsselung zum Beispiel mit einer Schlüssellänge von 4096 Bit kann man da auswählen. Und
ja.
Aber ich glaube, dann würden wir den zeitlichen Rahmen auch
sprengen. Ja, ich denke auch, wir müssen jetzt langsam mal aufhören. Aber ich erinnere mich, die Leo hatte mir schon mal irgendwann erklärt, wie man so einen S-MIME-Schlüssel generiert. Ja.
Also ich habe das mal bei mir auf meiner Webseite auf trommelspeicher.de beschrieben. Die Einzelschritte, die man machen muss oder sollte, wenn man A, ein S-MIME-Zertifikat beantragen möchte, wie ich dann lokal bei mir auf meinem Rechner dieses Schlüsselpaar generiere, um halt auch diesen Antrag zu erstellen, sodass ich dann alle Komponenten vorliegen habe, um dann nachher bei der CA mit Hilfe dieses Antrages dann auch zu guter Letzt beim S-MIME-Zertifikat zu erhalten.
Ja, das ist doch super. Dann wirf doch den Link auf die Seite noch bei uns in die Shownotes rein. Ich glaube, das interessiert dann doch viele Leute, wie man das macht. Und ja, fertig für heute. Wir sind fast bei einer Stunde angekommen.
Und nur 30 Minuten. Ich habe mir das schon gedacht.
Ja, ich auch. Also Leute, das war Captain Hits Wednesday Folge 111 mit dem Farid. Vielen Dank, Farid. Ich glaube, das war sehr interessant und bin mal gespannt, was da auf Masto und in den Kommentaren noch für Nachfragen und Korrekturen kommen. Ja. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, einen guten Herbst. Farid, dir einen schönen Abend.
Danke dir auch. Bis dann.
Tschüss.